Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum Geek Talk 3013. Heute Abend wieder in ermüdender Hitze mit dem
Tobi, einen wunderschönen guten Abend. Mir ist warm.
Dann hast du einen riesen Vorteil gegenüber mir, denn mir ist heiß.
Oh, oh.
Und ich habe erst gerade das Fenster geschlossen, also kalt kam nicht rein, aber ich bin ja schon froh auf das Päckchen, was morgen oder übermorgen ankommt.
Ja, bis das da ist, ist der Sommer wieder vorbei. Ne?
Was hast du vorher gesagt? Wie warm soll es bei euch werden gegen Wochenende? Irgendwie?
Am Sonntag angeblich 40 Grad, aber im Moment ist die Wettervorhersage nicht gerade sehr zuverlässig.
Ja, das geht bei uns ähnlich. Und ja, deshalb aber, ja, mal schauen. Wir werden es ja sehen, ob ich den noch brauche. Und sonst, das Teil kann kühlen und heizen. Also ich bin vorbereitet ab dann.
Okay,
aber wunderbar. Ein anderes Mal mehr. Ja, die Schweizer CEO-Landschaft hat etwas Trauriges zu berichten. Es ist der Carsten Schloter, CEO von der Swisscom, ist von uns gegangen, vorgestern. Jetzt habe ich durcheinander mit den Tagen. Ging die Meldungen durchs Netz. Ein CEO, der zumindest in der Swisscom, also in seiner Tätigkeit bei der Swisscom, unglaublich viel bewirkt hat und umgekrempelt hat, hat da damals die Flatrates und die 50 Rappen pro Minute Telefonieren eingeführt und noch weiter runter. Und jetzt vor kurzem hat er mit IO, wir haben schon mal darüber berichtet, der App und der neuen Möglichkeiten auch wieder einen wegweisenden Richtung eingeschlagen. Und ja, schade, er ist nicht mehr unter uns.
Mir hat das jetzt sehr wenig gesagt als Deutscher, logischerweise, weil das wahrscheinlich eine regionale Persönlichkeit war, also eine Schweizer Persönlichkeit. Aber was man so mitbekommen hat, da ich auch ein paar Schweizer Bloggern und Folge, hat man schon mitbekommen, dass das schon einige Wellen geschlagen hat und es auch sehr... Die Meinungen und die Stimmen waren sehr eindeutig und es war ein sehr großes Bedauern und wirklich auch eine sehr große Anteilnahme aus der Schweizer Blogger-Szene mitzubekommen. Ja.
Genau, und was mich wirklich schön gedünkt hat, es war nicht nur von der technikaffinen Welt, sondern auch Leute, die über nicht unbedingt allzu viel mit Technik und so im allgemeinen Leben oder im Social-Media-Bereich zu tun haben. Bei denen das aufgefallen ist. Und ist übrigens ein Deutscher, also von dem her. Und er war ein sehr, sehr großer Fan von Apple. Er war auch derjenige, der das iPhone von Beginn an extrem gepusht hat und so weiter. Verdanken wir sicherlich unter anderem auch deshalb, dass jeder siebte Schweizer ein iPhone hat. Also wir haben ja eine extrem hohe Dichte von iPhones und auch eine extrem hohe MacDick-Dichte hier in der Schweiz.
Ach, deswegen sind mir die Schweizer so sympathisch. Ah ja,
sieht gut, ganz gut. So aus, ja.
Es muss ja einen Grund haben, ja.
Genau, immer der liebe Apfel.
Ja, aber was ich noch mitbekommen habe, dass die Swisscom auch über einen gewissen Zeitraum die Marketingaktivitäten eingestellt hat. Ist das richtig oder war das jetzt eine Fehlinformation?
Da hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen als ich.
Ich habe, glaube ich, mitbekommen aus Gründen, diesen Todesfall vom Herrn Schloter, haben die jetzt halt ein paar Tage ihre Marketingaktivitäten eingestellt aus Respekt.
Respekt, Sympathie. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, finde ich eine gute Reaktion von Swisscom.
Auf jeden Fall. Wir haben einen Nachruf, oder besser gesagt zwei Nachrufe, die wir verlinken für... Alle diejenigen, die sich dafür interessieren, können da gerne bei uns in den Shownotes reinschauen. Da werden wir dieses Mal auch wieder einiges an Link reinwerfen, weil wir haben einiges an Kurznews heute noch. Mhm. Und eine dieser Kurznews, die kommt gleich jetzt für Leute, die gerne Windows Phone nutzen. Es gibt da wie bei Android und bei iPhone oder iOS die Nutzung, die Möglichkeit, Webseiten auf dem Homescreen zu hinterlegen. Und beim iPhone gibt es ja da diese, wie heißen diese kleinen Pfaff-Icons-Dinger, die es runterzieht, wenn ich das richtig verstehe, als Logo. Und beim Windows Phone ist es so, dass es von der Seite, die du nimmst, ein Printscreen macht und quasi den in die Kachel schiebt. Das kann je nach Thema, die gerade aktuell drin ist, ziemlich hässlich sein und vor allem auch sehr schnell veraltet sein. Und da gibt es einen Dienst, nennt sich WP Tiles. Spreche ich das richtig aus? Tiles geschrieben, mein Englisch wieder mal. Das ist ein Dienst, wo du wirklich quasi die vordefinierten Seiten nehmen kannst, die da schon gibt. Aktuell sind es irgendwie über 60 oder 70 solche Webseiten sind da schon verzeichnet. Kriegst du eben statt einem Printscreen von Spiegel Online, kriegst du einfach ein blaues Quadrat und steht schönen Schriftzug Spiegel Online oder Sportschau oder was auch immer. Und das Coole ist, wenn es eine Seite ist, die noch nicht drin ist, kannst du dem Entwickler einfach @wptiles einen Tweet senden und dann baut er das Ganze ein. Und ja, finde ich wirklich praktische Sache.
Sieht optisch wesentlich schöner aus. Ich sehe gerade so ein Beispiel, so eine Beispielgrafik oder so ein Screenshot. Als Beispiel haben die angegeben Spiegel Online und ja, du hast es einfach in einem einheitlichen Design passend zu der Oberfläche. Das sieht wesentlich ansprechender aus, als jetzt hier so ein
Printscreen.
So ein Screenshot zu haben, genau.
Genau, auf jeden Fall. Einfach als Tipp für alle Windows Phone-Nutzer eine geniale Geschichte, finde ich.
Ja, ja, ja.
Dann ist stimmt. Das nächste Thema ein bisschen länger oder weniger lang. Das sehen wir noch von dir, Tobi.
Hört mehr Geek Talk.
Ubuntu, ein allseits beliebtes Betriebssystem, hat sich jetzt mal gedacht, sie schmeißen mal ein Smartphone auf den Markt und lassen sich das über Kickstarter finanzieren, das Ganze. Und sie möchten dafür 32 Millionen haben. Tja, das ist so die Headline. Und tja, was sollen wir davon halten?
Gut, also zwei Dinge. Das Smartphone haben sie, wann war das? Im letzten Jahr, glaube ich, 2013 schon vorgestellt. Also die Idee vom, das ist ja ein Smartphone mit Dual Boot, Ubuntu und Android drauf. Und du kannst das Ganze in eine Dockingstation stöpseln, Monitor und dann hast du eine Desktop-Version von Ubuntu. Und da haben die jetzt lange nach Herstellern gesucht. Es hieß auch mal Acer oder Asus, einen von beiden, dass die da mitmischen möchten. Anscheinend hat es doch nicht geklappt. Und jetzt suchen sie halt das Geld auf eigene Füße.
Ja, aber 32 Millionen?
Ja, tja. Es ist natürlich eine große Community dahinter bei Ubuntu. Und mal schauen, es ist ein recht hoher Betrag. Was ich vorher noch herausgefunden habe, ist übrigens nicht Kickstarter, wo sie das Ganze machen wollen, sondern Icodendi, wie heißt das Zeugs? Ich finde es nicht mehr. Einfach die andere große Crowdfunding-Plattform. Mit einem großen Unterschied bei Kickstarter hast du die Möglichkeit, geht ja das Geld an die Leute und sie fangen dann an zu entwickeln. Bei diesem anderen Crowdfunding-Plattform ist es so, du musst schon ein fast fertiges Produkt liefern. Es muss alles stehen und funktionieren und dann darfst du da Geld suchen. Das ist der Riesenunterschied. Bei Kickstarter-Projekten kann ja auch sein, dass es ein Jahr später heißt, ja du, Geld ist weg und es hat doch nicht geklappt.
Ja, das ist ja gerade bei so einer größeren Summe oder auch bei einem größeren Betrag für so ein Smartphone natürlich nicht ganz unwichtig, dass du davon ausgehen kannst, dass du danach auch wirklich ein Smartphone in den Händen halten wirst.
Genau. Ja. Und deshalb denke ich, haben sie auch wirklich diese andere Plattform gewählt, weil eben das Ganze steht ja so relativ da. Specs sind zwar noch nicht wirklich offiziell ganz durch, sollen, glaube ich, am Montag, soviel ich informiert bin, dann richtig kommen. Ich würde mir da eher ein bisschen verarscht vorkommen, das ist ein bisschen bös gesagt, aber sie hatten zu Beginn, es gibt immer die gestaffelten Preise, 5000 mal a $600, wo du spenden oder investieren konntest. Und die waren natürlich relativ fix weg und dann musstest du gleich mal irgendwie bei $600-800 einsteigen, weil es nur noch die größeren Pakete gab. Und das haben sie jetzt gemerkt, dass da jetzt langsam zäh wird. Und jetzt haben sie einfach wieder nachgedoppelt und jetzt gibt es wieder ein paar mehr von den günstigeren.
Ja, das ist, finde ich, ein bisschen irritierend und auch ein bisschen...
Ja, unschön für die, die nicht bei bei $600 einsteigen konnten und was Teures wählen mussten. Und jetzt ging es wieder irgendwie ein bisschen unschön. Aber ja, 32 Millionen, da muss einiges zusammenkommen.
Ja, ich denke, das ist auch ein Smartphone für Enthusiasten, die jetzt wirklich stark in der Community dranhängen und die unbedingt Ubuntu auch auf dem Smartphone nutzen wollen und die da total von begeistert sind von dieser Plattform. Jetzt so diesen allgemeinen Technik-Nerd, der jetzt einfach mal eine weitere Plattform testen will, ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt auf dieses Smartphone abfährt. Ich glaube, das ist eher ein Gerät, was durch die Community getragen wird. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
Also die Idee selber finde ich wirklich noch genial, wo das Smartphone einstecken und du hast einen großen Rechner quasi. Ist einfach hässlich, wenn du das Smartphone verlierst, verlierst du gleich drei Systeme. Ein Android, ein Ubuntu-System und der Desktop-Rechner.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das jemand als wirklich ernstzunehmenden Desktop einsetzen will, möchte. Das ist vielleicht auch nur so der zweite oder Drittrechner. Ich glaube nicht, dass das für einen das heilige System ist, wo er alle drei Aufgabengebiete mit abdecken kann oder möchte. Also könnte ich ja mir jetzt nicht vorstellen.
Eben also die richtigen Ubuntu-Nutzer. Aber wir werden sehen. Mal schauen, ob sie das zusammenkriegen. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Wer da investieren möchte, lassen wir natürlich gerne in den Shownotes einen Link da, damit ihr da auch ein bisschen mitbetten könntet.
Ich warte dann, wenn es auf dem freien Markt erhältlich ist und dann...
Schaust du es dann an?
Dann schaue ich es mir dann an.
Ja. 2014, das ist ja ein relativ fixer Plan. Also ja, wenn sie das Geld haben, müssen sie dann auch noch irgendwie einkaufen. Das ist ja auch noch schwierig, dass sie da die richtigen Preise erzielen, wenn es dann so pressiert. Und dann auch noch die Herstellung. Ich denke, das ist ein ziemlich straffer Plan. Aber wir werden es sehen. Nächstes Jahr wird es dann soweit sein. Dann haben wir eine kleine Meldung von dir, Tobi.
Ja, die allseits beliebte fernsteuerbare WLAN-Netzwerksteckdose Vimo von der Firma Belkin wird jetzt auch von Android unterstützt und es gibt jetzt auch eine Android-App. Wir verlinken den direkten Link in den Play Store. Aber es ist noch eine Beta-Version, also vorsichtig, nicht unbedingt in Anführungsstrichen in einer Produktivumgebung einsetzen, wo man wirklich jetzt wichtige Schaltworkflows, Schaltszenarien mit realisieren möchte. Ist ganz dick deklariert, ist eine Beta-Version, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal in den Play Store geschaut habe.
Und ist immer noch ein fetter silberner Banner rechts unten drüber, Beta, genau.
Okay.
Das heißt auch Vimo Beta, die App.
Gut, finde ich gut, dass jetzt auch die Android-Welt dieses kleine Gadget genießen darf, weil das Produkt läuft wirklich wunderbar, jedenfalls mit meinem Umfeld, was ich bisher testen konnte. Mhm. Also sprich mit den iOS-Software-Geschichten. Auf Android habe ich es bisher ehrlicherweise noch nicht getestet, werde ich aber mal ausprobieren und kann ich nur empfehlen, das Produkt mal zu testen. Macht wirklich Spaß. Allein schon die Kombination mit dem Dienst If This Then That. Oh, ja. Damit kann man tolle Szenarien auslösen. Hatten wir auch schon mal in einer anderen Sendung drüber gesprochen. Ich will jetzt das Produkt jetzt nicht nochmal vorstellen, aber die Vimo ist im Endeffekt eine kleine fernsteuerbare Steckdose.
Genau, ganz geniale Geschichten.
Ja.
Gut, dann sind wir immer noch bei Android zu Hause. Heute viel Android und Linux, Ubuntu. Es gibt es ja endlich, da haben wir immer wieder gesagt, das sei dringend nötig, dass das auch Google, sprich der Play Store, bekommen sollte. Sogenannte, wie sagt man denn, Karten eigentlich überhaupt? Guthabenkarte?
Ja, kann man so sagen.
Rubelkarte. Mhm. Einfach, du gehst in Shop XY, lässt 50 Euro liegen und bekommst eine Karte und das kannst du dann über einen Code einlesen und hast es im Play Store nachher als Guthaben zur Verfügung.
Genau, also Prepaid-Geschichten.
Genau.
So kann man es sagen.
Mhm. Das gibt es jetzt mittlerweile auch in der Offline-Welt zu kaufen, bei euch eben in Deutschland endlich. Und da nicht überall das Ganze flächendeckend zu haben ist, wie zum Beispiel die für den iTunes-Store, gibt es jetzt neu eine Suchmaschine, einen Store-Finder für den Google Play-Geschenkkarten. Sicherlich eine sinnvolle Geschichte, wenn man da sich eindecken möchte.
Ja, da habe ich mir ein paar ganz persönliche Gedanken zugemacht. Okay, jetzt kommt wieder, ich bashe auf Android rum und hau mich blau.
Mach mal!
Ich hau gerne drauf, ja. Jetzt, ich hau den Lukas. In meiner Timeline sind auch einige Leute, die dem Android-System nicht ganz abgeneigt sind. Und da liest man die tollsten Dinger. Ja, hier ist es verfügbar, hier ist es nicht verfügbar. Bei mir ist es verfügbar, bei mir ist es nicht. Was da für Diskussionen um diese Verfügbarkeit dieser schönen, tollen Google Play-Karte abgeht, das ging mir so auf den Nerv. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist, dieses Produkt oder diese Karte flächendeckend auszurollen. Diese iTunes-Karten, ich falle 5 Meter aus der Haustür und werde schon vom nächsten Händler mit iTunes-Karten totgeschmissen. Die gibt es beim Bäcker bei uns, die gibt es bei der Tankstelle, die gibt es beim Supermarkt, die gibt es an jeder Ecke gibt es iTunes-Karten. Und ich weiß nicht, wo das Problem liegt, eine flächendeckende Infrastruktur für diese Google Play-Karten auf die Beine zu stellen. Da fehlt mir irgendwie der Horizont so, dass es da solche Probleme gibt, ein vernünftiges Netz aufzubauen. Und dass es da jetzt extra noch eine Seite bedarf, wo man nachschauen kann, wo man diese Karten kaufen kann. Also unverständlich.
Ja, wahrscheinlich hat da Apple seine Finger im Spiel und hat den Leuten oder den Stores gesagt, wenn ihr die reinnehmt, dann versorgen wir euch nicht mehr mit iTunes-Karten. Nee, Quatsch. Das ist wirklich speziell, dass es so langsam geht. Könnte natürlich auch von der Anzahl der Karten, die sie produzieren, aber das kann man irgendwie auch hochschrauben, das Kontingent. Keine Ahnung, was da genau abgeht. Das andere ist ja, da viele Leute ihre Android-Devices teilweise über Amerika oder weiß ich wo kaufen, ist vielfach ja auch so, dass da dann Accounts über Amerika und das Ganze laufen. Und da ist dann noch schwierig, du kannst dann die Karten natürlich nicht mit gewissen Accounts verbinden. Da muss man auch zuerst ein bisschen, googelt mal ein bisschen dran, bingt mal ein bisschen danach. Da gibt es die wildesten Stories, wo Leute sich mit Karten eingedeckt haben bis zum Ende und dann sie nicht nutzen konnten, solche Geschichten.
Mhm. Es ist ja auch so, dass die Nachfrage wahrscheinlich auch nicht da ist. Also ich habe so einen örtlichen Rewe-Markt und habe nachgefragt, ob er denn auch Google Play-Karten hätte. Und er hat gesagt, ja, ich habe mal 3 Stück gekauft und die hier hingehängt, aber die will ja keiner haben. Er wird die nicht wieder nachbestellen, weil jetzt die Nachfrage nach diesen Karten halt nicht da war. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, diese Aussage, weil das wahrscheinlich auch nur ortsspezifisch ist, dass wahrscheinlich das hier in dem
Ort Tobi-Hochland und da ist doch
keiner Apple mit Android was zu tun haben will. In Anführungsstrichen, das ist wahrscheinlich auch nur lokal bezogen, ganz klar. Aber was jetzt mich auch gewundert hat, dass jetzt die verschiedenen Rewe-Märkte auch selbst entscheiden können, ob sie jetzt Google Play-Karten ins Sortiment nehmen oder nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Rewe auch ein Marktsystem ist, wo jeder Marktleiter selbst entscheiden kann, welche Sortimente oder welche Produkte er ins Sortiment nimmt oder welche nicht. Und dann wird er wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, das läuft nicht, nehmen wir nicht wieder ins Sortiment, die Nachfrage ist nicht da. Nachfrage regelt das Angebot letztendlich.
Genau, und Rewe, das ist ja einer der, also wir machen auf dem Poughkeepsie-Blog immer wieder die Newsmeldungen, wenn es irgendwo Karten, iTunes-Karten günstiger zu haben gibt. Und Rewe ist da ein Markt, der immer wieder auftaucht. Ist auch das, was wir, wenn wir deutsche Karten kaufen, gehen wir immer in Rewe. Da kriegst du irgendwie so 3 für 2 oder irgendwas. Oder eine 50er für 30 Euro oder solche Geschichten.
Ja, ich glaube für 30 war noch ganz selten, aber es war auch schon mal
so vom Verhältnis,
standardmäßig. Ja, ja. Ist immer so 40, also wenn du eine 50 Euro iTunes-Karte hast, kriegst du sie im Angebot meistens so für 40 Euro. Das ist sowieso der Standardrabatt. Und da merkt man dann auch, dass bei Rewe wirklich recht große Absätze sind. Jedenfalls in dem Markt, wo ich meine Karten immer organisiere. Da sieht man dann doch, dass da einige Leute so ein paar Kärtchen auf dem Förderband liegen haben.
Da hatten wir auch immer wieder so ein paar hundert mitgenommen. Also das lohnt sich schon. Vor allem, dass bei uns in der Schweiz gibt es ja die TV-Serien immer noch nicht. Wir haben nur die Filme über den iTunes Store. Und wir haben da sehr viele Kinderfilme oder Kinderserien wie Heidi und was gibt es da noch alles? Barbapapa und das ganze Zeugs. Und das haben wir da über den iTunes Store, über den Deutschen gekauft. Mhm. Und da immer die Aktionen genutzt natürlich. Da kannst du einiges einsparen. Obwohl, wie wir ja schon mal festgestellt haben, hier in der Schweiz bekommst du viel mehr fürs Geld. Also wir haben immer wieder die 100 und dann kriegst du eine 50er gratis. Das ist so das Extremste. Aber eben das 30-20, diese Zahl hatte ich von hier.
Ja, das sind natürlich extreme Ersparnisse, die ihr dort habt.
Also genau.
Wahnsinn.
Ja.
Naja, gut.
Aber gehen wir nochmals in die Runde zu Android. Sonos kann jetzt auch mit Androiden streamen. Also die Sonos-App auf dem Android-Smartphone, besser gesagt auf dem Tablet, wurde kräftig aufgebohrt. Und da kannst du jetzt einiges mehr an Funktionen nutzen und auch Musik direkt vom Gerät in die Sonos-Welt rein streamen. Also Dinge, die bei iOS schon seit Jahren oder ja doch Jahren gang und gäbe sind, gehen jetzt endlich auch bei Android. Also heute geht richtig was da.
Ja, die holen langsam auf, ja.
Genau, das ist auch gut so. Dann passiert was.
Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Das ist so. Die Specs, apropos Konkurrenz, die Konkurrenz in Anführungszeichen, Schlusszeichen geschrieben zum iPad Mini, das neue Nexus 7, da sickern immer mehr Gerüchte durch. Es gibt das erste Hands-on-Video. Tobi, deine Meinung?
Ich muss mich etwas diplomatischer ausdrücken, sagen wir es mal so.
An die lieben Hörer. Tobi durfte sich vor eine Viertelstunde lang auskotzen und jetzt ist er ganz diplomatisch.
Also ich habe ja auch das aktuelle Nexus 7, also das Gerät, was es jetzt noch zu kaufen gibt. Also
im letzten Jahr im August rausgekommen ist, ja.
Richtig, genau. Und das finde ich prinzipiell eines der besseren Android-Tablets. Habe ich ja schon öfter gesagt, dass das kein schlechtes Produkt ist.
Genau.
Aber was ich jetzt nur von der Optik von dem neuen Gerät gesehen habe, muss ich sagen, da haben sie sich zurückentwickelt. Weil der Rand, zumindest der obere und der untere Rand, also wenn man es jetzt im vertikalen Modus vor sich hat, der ist extrem breit geworden. Und das finde ich jetzt mehr oder weniger nicht sehr ansprechend. Da ja der Trend zum kleinen Rand hingeht. Also wenn ich mir jetzt so andere Tablets anschaue, dann ist es ja fast, ich will jetzt nicht unbedingt das iPad Mini bemühen, ich sage mal jetzt irgend so ein Tablet, meinetwegen auch die Firma IconBits mit ihren Tablets, da ist der Rand doch relativ klein, relativ schmal. Und wenn ich mir dieses neue Nexus 7 anschaue, ist es schon erschreckend, es wirkt etwas altbacken von der Optik. Zumindest die Vorderseite und von der Rückseite finde ich es recht gelungen. Dieser neue Nexus oder dieser Nexus 7 Schriftzug, der dementsprechend auf der Rückseite angebracht ist, der sieht sehr nett, sehr stylisch aus, gefällt mir persönlich gut, aber die Vorderseite ist irgendwie, wirkt auf mich von der Optik sehr rückständig.
Ja, die letzten Jahre hieß es, wir müssen größere Screens. Jetzt das neue größere Screens ist fettere Ränder. Nee, also das Erste, was ich dachte, ist einfach pfui, weil das sah aus wie eines der allerersten Android-Tablets, was ich in den Händen hatte. Unten und oben wirklich irgendwie so 2-3 Zentimeter Rand, einfach für nix. Da ist ja, gut, vielleicht weiß man nicht, vielleicht ist da noch irgendwie ein versteckter Sensor oder versteckte Fläche drauf für Unterschriften, Fingerabdruck oder weiß ich nicht was.
Was auch immer, weil es sind ja nun noch keine definitiven Spezifikationen geleakt worden. Man mutmaßt ja bei gewissen Kriterien. 1,4 GHz Prozessor soll da drin stecken. Gut, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das sind alles nur Mutmaßungen.
Genau.
Und vielleicht hat der breite Rand ja auch eine Bewandtnis. Keine Ahnung. Aber wenn er natürlich keine Bewandtnis hat, ist es ein optischer Rückschritt und eher abstoßend für mich persönlich.
Ja, da war das Ältere wirklich schöner, auf jeden Fall.
Und nicht wahr, es ist sogar noch
schöner. Oder ist schöner, in der Tat, ja, genau.
Und was mich wundert, dass das Gerät nur maximal mit 32 GB zu bekommen ist.
So die Gerüchte aktuell, genau.
So die Gerüchte, wundert mich. Weil ein Tablet, nur weil das 7 Zoll groß ist, muss natürlich nicht auch nur ein kleines Fassungsvolumen von Speicher haben.
Vielleicht ist der Preis bei $100. Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche.
Glaube ich.
Ich auch nicht, aber dann wäre es ja noch,
Weil es gibt ja einen 16er und 32er, also genau. Laut den Mutmaßungen der Spezifikationen. Und ich glaube nicht, dass wir da bei $100 hinkommen werden. Das wäre ja grandios, aber nicht in dieser Qualitätsstufe vom Nexus 7, weil das ist ja grundsätzlich kein schlechtes Gerät.
Da bleibt die Frage, was machen Androiden mit ihrem Tablet? Was laden Sie da drauf? Wir wissen ja, dass Sie nicht so viel im Web surfen wie iOS-Nutzer. Wir wissen, dass Sie nicht so viele Apps laden wie iOS-Benutzer. Für was nutzen vielleicht dann unsere Hörer, die Android auf dem Tablet nutzen? Für was nutzt ihr euer Android-Tablet? Wäre vielleicht mal spannend zu wissen in den Kommentaren.
Ja, Kaffeeuntersetzer, ne?
Ja, oder wie ich an die Wand nageln als Uhr und solche Geschichten. Das geht ja alles mit den Android-Tablets. Ja, ja, ich sehe, wir kommen nicht mehr aus Android raus heute. Steve Jobs hat mal so schön gesagt, wer Filme mit den drei X'en schauen möchte, um jetzt dem Explicit-Button getreu zu bleiben, wer solche Filme oder Inhalte dieser Art konsumieren möchte, der solle doch zu Android gehen. Und ja, dem ist ja nicht mehr ganz so.
Ach, du meinst die Märchen für Erwachsene?
Genau, da.
Ah, ja, gut. Okay. Da, jetzt kapiere ich das auch.
Da gibt es ja das Rotkäppchen mit...
Und der böse Golf. Radkäppchen und der böse Golf. Ach nee, das war was anderes.
Ja. Nee, das... eine nette Dame, die so gewisse Filmchen macht, hat ja den ersten Porno gemacht mit der Google Glass Brille. Und die wurde ja aus dem App Store verbannt oder aus dem Google-Universum verbannt. Tja, nichts mehr mit Porno da. Jetzt weißt du, weshalb die 32 Millionen kommen müssen. Jetzt brauchst du Ubuntu.
Ja, gut, es gibt ja noch BlackBerry und so. Also, mein Gott. Ja.
Ach stimmt, da wäre das Ganze ja noch sicher. Da bekommt das Wort Safer Sex eine ganz neue Bedeutung.
Oh ja.
Ach, ich habe schon einen Titel. Ich habe mal einen Titel. Yeah. Wir haben Chance, Tobi.
Wobei, bei den Frauen?
Der Zug ist abgefahren.
Okay.
Unsere Hörerzahlen könnten sich enorm steigen. Unsere 25 Hörer könnten sich doch irgendwie ein bisschen nach oben begeben. 1 Milliarde Podcast-Abonnements wurden über iTunes abonniert.
Ach, schade. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, wurden über unseren Podcast, aber auch nicht. Mist.
Ja, nee, da ist drei weniger oder so. Eine Milliarde Abonnement, das ist eine schöne Zahl.
Ja, doch.
Mhm. Müsste man jetzt wissen, wie viele Podcasts das so insgesamt, ich nehme an, das sind ja alle Stores in allen Ländern der Welt, also die iTunes haben natürlich.
Da kann man von ausgehen. Und ich denke, der größte Anteil wird natürlich Amerika sein.
Englisch, ja.
Englischsprachige Podcast. Und in Amerika wird das Ganze ja auch noch ganz anders
wahrgenommen,
gepusht und wahrgenommen als in Europa. Also da geht ja noch viel mehr.
Die Frage ist, das müssen wir vielleicht mal an den Rico stellen, unseren Kollegen von der Podunion. In Asien hat er ja gesagt, er hat ja da einiges auch im Podcast und Ahnung von, geht ja das, was Podcast ist, ganz anders ab. Noch extremer als in Amerika. Wäre noch spannend, ob da auch asiatische Dinger damit gemeint sein könnten.
Mhm.
Müssen wir ihn mal fragen. Auf jeden Fall schöne Zahlen und da freuen wir uns doch auf das fleißige Weiterpodcasten. Es macht Sinn. Wir kommen noch auf 27 Hörer.
Okay.
Ja, dafür gibt es Apple nicht mehr lange. Tobi, deine Timeline heute und gestern Nacht.
Ach so, ja. Diese ganzen Quartalszahlen und diese Rückgänge und da musste ich wieder leiden, ja.
Es geht runter mit Apple. iPhone runter, iPad Gewinn runter, Mac Gewinnspar runter. Immer im Vergleich natürlich zum dritten Quartal im letzten Jahr. Und ja, eine positive Meldung gab es dennoch. Es wurden noch nie so viele iPhones im dritten Quartal verkauft wie dieses Mal, 31,2 Millionen. Ist eigentlich eine schöne Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass es in den letzten Jahren im dritten Quartal immer merklich zurückging, weil ja viertes Quartal neue iPhone-Generation Zeit war.
Ja.
Also von dem her eine schöne Zahl, auch neben den ganzen Minuszahlen.
Wie gesagt, es gab ja dann auch ein paar Tim Cook-Aussagen, dass er der Zukunft sehr positiv entgegensieht. Natürlich muss er das sagen, er kann jetzt natürlich jetzt nicht die Hände vom Kopf schlagen und sagen, nee, alles für den Eimer. Er muss natürlich positiv in die Zukunft blicken und er hat ja auch so ein paar Aussagen getroffen, wo man zwischen den Zeilen lesen kann. Jedenfalls hast du zwischen den Zeilen gelesen, ne?
Es war nicht mal ganz so zwischen den Zeilen. Ich hoffe, ich kann das gut übersetzen aus dem Englischen. Ich mute euch jetzt nicht mein Englisch zu oder mal nicht in ganzen Sätzen. Dass sie hart am neuen iOS 7 und am Mavericks arbeiten. Eben, Sie haben Amazing New Products, welche Sie im 2014 dann vorstellen möchten.
Da. Naja gut, irgendwo muss ja auch eine Bewandtnis sein, warum Sie jetzt den ehemaligen Chef von dem Modelabel Yves Saint Laurent dort eingekauft haben. Da muss ja irgendwo für verwendet werden, der gute Mann. Und ich gehe davon aus, dass die Connections, die er in der Modebranche hat, mit dementsprechend anderen Modelabels Apple demnächst nutzen wird, um vielleicht in diese Smartware-Geschichte mehr reinzukommen. Ja. Und vielleicht kommen in diesem Lifestyle-Bereich, in dieser Smartware-Geschichte neue innovative Produkte auf den Markt, vielleicht in Kategorien, wo wir noch gar nicht nachdenken.
Jüngere Bekleidung? Und,
ja, was auch immer.
Ja.
Ja. Schauen wir mal.
Intelligente Kleidung mit Sensoren drin, direkt ans iPhone funken und solche Geschichten. Ja, warum nicht? Also es wird ja mit dem Aufkauf oder Abwerben von dem Yves Saint Laurent Mitarbeiter oder was war der? Der war ein hohes Tier da, oder?
Ja, der war Geschäftsführer.
Geschäftsführer, genau.
Der war mal Geschäftsführer. Ja. Natürlich im kaufmännischen Bereich. Er hat so direkt mit Mode in Anführungsstrichen nicht viel Berührung gehabt. Aber er hat natürlich die Kontakte zu den anderen
Mode-Geschichten
genau. und ganze Sachen. Szene. Und kann natürlich da vielleicht einige Brücken schlagen. Und er hat ja auch schon mal vor ein paar Jahren für Apple gearbeitet, war in Europa tätig, in irgendeinem Marketingbereich, so viel wie ich jetzt mitbekommen habe.
Genau, ja.
Und von daher ist er jetzt nicht so ganz neu im Apple-Universum. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Gut, also immerhin, da gibt es auch die ganzen Gerüchte von wegen, dass die, wenn eine Apple-Uhr kommt, auch ich habe immer wieder gesagt, die muss viel mehr können, als was wir überhaupt uns vorstellen können. Und da kam ja dann, nachdem eben er dazugestoßen ist, die ganzen Gerüchten mit Schrittsensor und sonst eben in Kleidung und in alles mögliche integrierte Sensoriken auf. Also, aber Rumors, wir werden sehen, wenn es dann soweit ist. Da gab es auch das Liquid Metal, wo sie jetzt in großen Mengen herstellen können, das neue Patent. Hast du das auch mitbekommen? Das wäre natürlich auch passend in Richtung Uhr und so weiter.
Du meinst, dass das Armband aus dem berühmt-berüchtigten Liquid Metal sein wird?
Wer weiß, wer weiß.
Wie auch immer, wir werden sehen. Genau. Größere Mengen sind immer gut.
Ja. Und, ja. Und auf jeden Fall, von wegen allen Leuten, die jetzt so, Apple geht unglaublich schlecht, wenn man die Quartalszahlen von Google anschaut, die gingen auch zurück. Auch weit hinter den Analysen von, oder hinter den Erwartungen von den Analysten, so meine ich. Und das gleiche auch bei Samsung und anderen Firmen. Also eben, ist auch Sommer. Das ist immer so ein bisschen so eine Zeit.
Ja, saure Gurkenzeit.
Genau. 400.000 Kundendaten wurden geklaut. Nicht von der NSA. Gut, die klauen nicht, die greifen nur ab. Ein deutscher Hoster, OVH. Ich glaube, du kennst den nicht, haben wir rausgefunden. Oder sagt dir nichts?
Ist mir jetzt kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht geteert und gefedert, dass ich den nicht kenne, aber Gott, ich gebe es zu.
Ja.
Bildungslücke.
Ein ganz kleiner kann es nicht sein, weil 400.000 Kunden, die muss man auch erstmal generieren.
Das ist wahr, ja.
Aber auf jeden Fall hat dann Hacker oder eine Hackergruppe Name, Vorname, Kundenerkennung, Adresse, Stadt, Land, Telefon, Fax und das verschlüsselte Passwort abgreifen können. Was sie nicht haben, sind die Kreditkartendaten und so weiter. Aber vielleicht, wenn einer unserer Hörer oder vielleicht auch zwei, drei, ja, man weiß ja nie, Kunde da ist und auch noch nicht, weil ich habe das mitbekommen über einen Cashy-Blog und er hat da haben einige drunter kommentiert, die eigentlich Kunde bei dem sind und die haben es über den Cashy erfahren, nicht über den Provider oder den Hoster selber.
Da sieht man mal wieder, wie gut informiert der Cashy ist.
Ja, und deshalb möchten wir doch darauf hinweisen, falls das dem immer noch so wäre, dass die noch nicht informiert haben. Aber ja, ich werde nächstens deine SIM-Karte übernehmen.
Och, schon wieder mal?
Ja, soll vorkommen. Nee, die Firma Security Research Labs in Hernol, nicht ein Unbekannter, hat herausgefunden, dass viele, also Millionen von SIM-Karten viel zu schlecht abgesichert sind. Man kann in Einfach gesagt, kann er jemandem eine SMS senden, die eigentlich gar nicht auf dem Telefon ankommt, du merkst das gar nicht. Und damit übernimmt er, ganz, ganz, ganz simpel gesagt, deine ganze Möglichkeit. Er kann dann deine Telefone abhören, er kann selber über dich Telefone führen und SMS versenden, solche Geschichten. Natürlich in Zeiten von NSA und den ganzen Abhörgeschichten ziemlich hässlich.
Ja, ja. Aber ich möchte mir nicht ausmalen, was vielleicht sowieso schon möglich ist über die NSA. Vielleicht gibt es auch schon Backdoors, die Apple dort eingebaut hat, dass sich die NSA auch auf die iPhones schalten kann. Also ich glaube jetzt nichts, was nicht möglich ist. Also mittlerweile bin ich da etwas paranoider geworden, als ich es schon mal war.
Hast du für dich selber irgendwelche Konsequenzen gezogen? Machst du irgendwas anders? Passwörter geändert? Gut, nützt meist nicht, wenn sie einen Backdoor haben, aber hast du aus dieser ganzen Abhörskandal irgendwas für dich geändert? Bis jetzt?
Ehrlich gesagt nicht, nein.
Verschlüsselst du deine Mails?
Ja, mittlerweile schon. Teile der Firmen-E-Mails, ja.
Ja.
Oder die Firmen-E-Mails, die über den Firmen-Account laufen, verschlüssel ich, ja.
Gut, und kommt das bei den Kunden an? Akzeptieren das oder merken sie das gar nicht? Also lesen sie die gar nicht mehr, weil sie nicht können?
Nein, also es gab ein paar Rückfragen und durch die Rückfragen hat sich natürlich auch eine Sensibilisierung beim Kunden entwickelt und mittlerweile habe ich die Kunden auch dazu gebracht, zu verschlüsseln.
Schön.
Viele haben es sowieso schon getan im Vorfeld. Und also das Verschlüsselungsthema, merkt man schon, ist jetzt ein noch stärkeres Thema geworden, als es ohnehin schon war. Mhm. Ich war überrascht, wie viel Firmen ohnehin schon verschlüsselt haben. Da war ich positiv überrascht.
Das ist doch schön, ja. Gut. Übrigens, der Herr Noll mit der Security Research Labs Firma, das ist nicht einfach so ein Hacker oder eine Hackerfirma in dem Sinn, der hat schon früher den DECT-Standard gehackt, also das für das Festnetztelefonie, dieser Standard für die Funktelefonate. Er hat ganz früher, da waren wir noch jung, GSM gehackt, 3G und so weiter. Also der war da schon ziemlich, GPRS besser gesagt, hat er auch noch gehackt, also auf Sicherheitslöcher aufgedeckt.
Mhm. Gut. Also er weiß, was er tut. Wunderbar.
Genau. Und jetzt hoffen wir, da tut sich ein bisschen was mit den ganzen SIM-Karten und so weiter.
Ja. Ja, ich denke, über kurz oder lang wird es auch keine SIM-Karten mehr geben, dass es dann dementsprechend nur noch Softwareprofile gibt, die man dann von seinem Provider zugeschickt bekommt und die man dann in das jeweilige Gerät einspielt und dass das dann demnächst nur noch über Software funktionieren wird.
Da gibt es ja das wilde oder einige auch Patente von Apple und Spekulationen schon länger, wo nachher Apple quasi, wo du selber bestimmen kannst, bei welchem Provider du nachher sein möchtest oder so zeitweise auch wechseln und solche Geschichten. Wären ja dann möglich.
Ist natürlich auch für die Auslandsaufenthalte wesentlich entspannter, wenn du dann über ganz normale Softwaregeschichten deinen Provider wechseln kannst und nicht irgendwo in den nächsten Store latschen musst und dir dann eine örtliche SIM-Karte organisieren musst. Und dann, das würde vieles vereinfachen, auch für die überregionale Kommunikation.
iPhone 12, wir sind gespannt.
Ja, du hast natürlich auch eine Platzersparnis im Gerät.
Ja.
Ich meine, Apple war ja schon immer scharf drauf, so wenig wie möglich für die SIM-Karte Platz zu verschwenden und versucht die hier immer so klein wie möglich zu halten, sprich Nano-SIM. Und da haben sich natürlich viele darüber aufgeregt, ja, Nano-SIM, wieder eine neue Karte und hin und her. Und
Sie haben zweimal das Ganze verkleinert, genau, vom
richtig,
ursprünglich her. Und ja, also eben, das wäre natürlich um einiges Platz. Da könnten wir noch ein bisschen mehr Akku reinmachen oder sonst was
Verrücktes. Ja. Genau. Und noch mehr Rand, ne?
Genau. Nee, das macht Nexus. Das ist Nexus-Abteilung. Es gab eine neue App, die wurde uns vor kurzem zugespielt. Amber App. Ich glaube, seit heute ist sie jetzt auch öffentlich zugänglich. Du hast da
Ja. Heute ging das durchs Netz und kam mir so vor, als ob das ein kleiner Aufguss vom Little Snapper war, das Ganze.
Ist Little Snapper, ist doch wie heißt die Firma?
Ja, ja, ich weiß, ist von der gleichen Firma, aber ob das jetzt nur ein neuer Aufguss dessen war?
Ich warte noch auf die Rückmeldung vom Entwickler auf die Frage. Was ich mitbekommen habe, ist, dass sie Amber mal aufgekauft haben, dann integrieren wollten und dann gegangen ist. Auf jeden Fall kannst du, ohne jetzt noch mehr von diesem Halbwissen zu verbreiten, kannst du, wenn du die App startest, die ganzen Little Snapper Daten aufnehmen. Also in Ember rein, wie sagt man, importieren.
Okay.
Ja, und ich war schon länger, ich habe immer irgendwas, habe mich immer von Little Snapper abgehalten. Zum einen sicherlich der Preis, aber auch sonst irgendwie habe ich das nie wirklich benutzt und mich nie zum Kauf durchrungen. Und das ist, wie gesagt, es ist ein sehr praktisches Tool für Leute, die viel im Web rumsurfen und Ideen sammeln oder Ideen auch irgendwie verschlagworten wollen oder in Kategorien ablichten wollen. Es gibt Extensions für Chrome, für Safari, wo du dann einzelne Ausschnitte, Bilder oder ganze Webseiten reinposten kannst. Du kannst eben Schlagwörter vergeben, du kannst Tags vergeben und das Ganze wird nachher in der App drin verwaltet.
Das Problem ist nur ganz einfach, das große Problem, was ich jetzt persönlich für mich sehe, du kannst zwar viele Ideen sammeln und konzentriert in einer Applikation zusammenfassen, aber du musst natürlich das Ganze dann auch umsetzen, auswerten und irgendwann auch zum Ergebnis kommen, weil eine App voller Inspiration nützt nichts, wenn du es nicht umsetzt. Und von daher ist es wieder ein Programm mehr, wo ich irgendwelche Sachen reinkippe und zu keinem Ergebnis komme. Also es ist immer sehr gefährlich, wenn du solche Software hast. Genau wie
Evernote.
Evernote ist noch ganz nützlich, weil das ja auch ein Archiv irgendwo darstellt. Aber genau wie so Dinge wie Read It Later oder was ist alles für Spätnachlesewerke gibt sozusagen. Da kippst du irgendwas rein und vergisst es dann irgendwie abzuarbeiten und durchzulesen. Also für mich persönlich ist das gar nichts. Ich muss es entweder sofort machen, durchlesen, aber irgendwas später lesen, das ist ganz schlecht bei mir.
Ja, also Evernote, ich bin ja großer Fan von, habe ich schon mehrfach erwähnt, wenn ich etwas suchen muss, ist das meist immer so 14 Tage, bevor die Lizenz erlängert wird und dann werde ich fündig, aber sonst schmeiße ich auch viel rein. Ich habe mit einem ähnlichen App, wie eben jetzt Ember oder eben Little Snapper ist, vorher schon ein bisschen rumexperimentiert. Ich nutze es sehr gerne für, wenn ich auf Gadget suche, Gadget Hunter-mäßig unterwegs bin, da schmeiße ich die ganzen Gadgets rein, verschlagworte sie und gehe dann später hier rein nach dem gewissen Schlagwort und gehe dann auf Einkaufstour.
Ja gut, ja. Das ist das Einzige, so was ich auch wirklich auf Wiedervorlage liegen habe, dass ich mir dementsprechend dann die URL zu der Seite, wo ich das Gadget gefunden habe oder die Quellen dementsprechend dort irgendwo in eine Liste reinpacke. Das ist natürlich auch, wo man sich ein gewisses Archiv oder ein Rückhaltebecken oder so ein Pool anlegen muss, wo man dann irgendwo konzentriert nachschauen kann, dass man da sich seine Gadget-Quellen wieder raussucht. Klar, das muss man sich irgendwo organisieren. Aber
genau, für das ist das eine gute App. Sie kostet einfach, ich glaube, 49 Euro. Also ist nicht ohne die App.
Und ja, das finde ich jetzt nicht günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mal so einfach so rauszuschmeißen, das fällt dann schon schwer. Dann muss man sie wirklich auch brauchen und sich von vornherein im Klaren sein, dass es auch für einen ein wirklich wertvolles Utility darstellt. Mhm. Einfach mal so klicken und kaufen, das ist kein Klick, den man mal einfach so aus der Laune rausmacht.
Keine 99 Euro Cent App oder 79 sind es bei Euro Cent, oder?
Ja. Ja, ist richtig. Ja. Also da ist dann die Schmerzgrenze schon. Mhm.
Also eben
für mich so für so ein Spontankauf ist da schon überschritten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich finde für Blogger und für Podcasts, in dem Sinn, die neue Ideen sammeln und diese irgendwie kategorisiert ablegen müssen, für die ist es was, aber für einen Privaten, der nicht irgendwie gezielt auf gewisse Dinge immer wieder auf dem Suchen und Zusammentragen ist, ist das dann schon eher teuer. Aber lass mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn uns ein Hörer vielleicht da eine Meinung sagen könnte, der das nutzt oder auch Little Snapper genutzt hat, für was auch immer. Little Snapper hatte noch die coole Funktion, dass du die Printscreens, die du da reingenommen hast, direkt eine Kurz-URL bekommen hast und das Ganze dann jemandem zusenden konntest. Also konntest du so konfigurieren, dass es auf deinem FTP lag, nachher eine Kopie von dem Bild und du hast gleich einen Shortlink versenden können. so, schau mal, hier musst du draufdrücken und solche Geschichten. War das sehr praktisch. Das habe ich jetzt hier noch nicht rausgefunden, ob das hier geht, in diesem Amber. Also die Einstellungen, das sind drei Punkte, allgemein aufnehmen und Kürzel, mehr gibt es da nicht drin. Aber muss man anschauen. Auf jeden Fall für Kreative und Leute, die gerne oder viel Dinge sammeln, eine App, die ihr euch anschauen könnt, aber eben zuerst überlegen, weil 49 Euro ist gerade obere Grenze, wie du schon schön gesagt hast.
Ja.
Ja, aber App toll umgesetzt und genial gemacht, einfach ja, eben Schmerzgrenze. Ja, was habe ich noch? Ich habe ein kleines Gadget, was ich euch vorstellen möchte. Ich habe vor zwei, drei Wochen habe ich die Myo Alpha, ist eine kleine Fitnessuhr, eine Pulsuhr erhalten. Und Pulsuhren hatten wir schon verschiedene zum Test. Auch so Brustgurte mit Sensoren, die mit dem iPhone synchronisiert haben und so weiter. Die Myo Alpha ist, zumindest laut Medisana, ist das die erste Pulsuhr, welche ohne einen Brustgurt auskommt.
Ich finde die Uhr auch, die Bilder, die ich gesehen habe, sehr ansprechend vom Design. Also sie sieht nicht so nach einer extremen featurelastigen Uhr aus. Also man kann schon sagen, sie ist vom Design relativ alltagstauglich.
Du hast fast schon mein Fazit vorne weggenommen. Wie hast du gesagt, Feature überladen oder wie?
Feature-lastig.
Feature-lastig. So mein größter Negativpunkt ist fast, dass sie ein bisschen featurearm ist. Weil sie kann Uhr und sie kann Puls. Und viel mehr kann sie nicht.
Naja, gut. Für gewisse Zielgruppen ja. Ist die absolute Pulsüberwachung sehr wichtig.
Genau, also ja? Eben, vielleicht muss ich ein bisschen mehr ausholen. Was mich an Uhr stört, ist, dass sie zum Beispiel nur dreistellig ist. Du hast kein 24-Stunden-Format. Mhm. Und es gibt, was ich nicht allzu schön finde, keine Hintergrundbeleuchtung. Das sind jetzt die negativen Punkte, die ich hier aufführen möchte. Alles andere ist durchwegs positiv an der Uhr. Sie ist leicht, 275 Gramm. Das Armband ist sehr weich, ist ein Silikon, was sich sehr leicht biegen lässt und geschmeidig ist und gut hält. Und auch, wie du gesagt hast, das Optische sieht wirklich noch cool aus.
Wie hoch ist denn der Anschaffungswiderstand?
In Euronen sind es, glaube ich, 199. Medisana ist, wie gesagt, der deutsche Importeur, also diejenigen, die es in Deutschland lanciert haben, oder zumindest Deutschland, Schweiz, glaube ich, auch noch. Vielen vielleicht bekannt von iHeels und sonst so ein Puls-Messgerät, was mit iOS korrespondiert. Mhm. Waage haben okay. Sie auch. Und das genau für die Diabetiker unter den Hörern, die haben auch ein iOS-Gadget, was euch die Zuckerwerte kontrollieren lässt und auch historisch auswertet und so weiter.
Mhm.
Ja. Morgen kommt das Review auf Gadget Blase online mit einem Video, da könnt ihr die Uhr auch in Action sehen. Und wie ich zu Beginn gesagt habe, das ist das, was mich fasziniert hat, ohne Puls, Brustgurt. Die meisten Gadgets, die wir hatten, ob Rantastic, ob was haben wir, Sunto, die Uhr, oder jetzt quietscht sie gleich, genau. die haben immer so einen Brustgurt, was nicht für jeden angenehm zum Tragen ist, vor allem wenn es heiß ist oder wenn man schwitzt beim Gehen oder beim Training. Und hier hast du unten an der Uhr zwei LEDs und einen Sensor. Und du musst die Uhr einfach ein bisschen weiter hinten als normal, also nicht über dem Knöchel tragen. Und dann wird dein Unterarm mit den zwei LEDs, das sind grünen LEDs, beleuchtet. Und der Sensor tastet dann ab und sieht, wie stark das dein, oder wie schnell das dein Puls ist. Hoch. Ich glaube, hoch sagt man, oder?
Ja.
Und wer denkt, dass das Humbug ist, wir haben es jetzt nicht irgendwie mit einem Arzt oder einem ärztlichen Gerät verglichen, aber mit dem Garmin Forerunner, mit dem Runtastic, also mit den ganzen Gadgets, die wir hier haben, die eigentlich wirklich genau sind, haben wir es verglichen und das passt eigentlich immer bis auf ganz wenig Abweichung, aber die gibt es bei jedem dieser Gadgets. Und wer das nicht glaubt, dass sowas funktioniert, ich habe so einen kleinen Test selber schon mal gemacht beim iPhone, da geht es zumindest, da ist die LED vom Blitz genügend hell, es muss einfach ein Smartphone mit hellem Blitz sein, eine Taschenlampen-App installieren oder wenn ihr schon eine drauf habt, natürlich einfach die starten und euren Finger durchleuchten von der Seite, von der unteren Seite, also dass der, dass ihr den Nagel seht. Wenn ihr das macht, dann seht ihr, wie das Blut pulsiert im Finger drin. Und die Uhr macht quasi ziemlich das Gleiche. Sie leuchtet mit zwei LEDs rein, in grün, und der Sensor tastet ab und schaut, was der Puls ist. Mhm. 105 habe ich aktuell.
Oh, ist aber recht hoch.
Das kommt davon, wenn man so viel spricht und so viel.
Ja, ja, ja.
Was vielleicht noch ganz wichtig ist fürs Training, es ist ja ganz wichtig, ob ihr in der Aufwärmphase seid, ob ihr Fitness machen möchtet, also auf Abnahme, also Fettverbrennung und so weiter, oder Ausdauertraining. Und für diese verschiedenen Phasen braucht ihr unterschiedliche Beats per Minute, also wie sagt man?
Puls, genau. Pulsschläge, Pulszahlen. Ja, ja.
Und je nachdem, was ihr dann genau machen möchtet oder üben möchtet, das könnt ihr einstellen, den Range von Herzschlag könnt ihr so einstellen. Und dann warnt euch die Uhr zum einen optisch mit einer kleinen LED unter dem Display und auch mit Ton, wenn das Ganze unterschritten oder überschritten wird. Mhm. Das, was man früher gemacht hat, einfach zum Abnehmen voll auspowern, das ist nicht immer das Richtige, da geht es in die falsche Richtung.
Okay.
Ja. Übrigens ist er jetzt bei 81 der Puls, also du siehst.
Ja, das ist jetzt schon etwas besser, ja.
Ja. Gut, Myo Alpha, wie gesagt, morgen ein Review auf dem Gadget Blaser Blog und auf dem YouTube-Channel bei uns zu sehen. Gut. Hast du noch was, Tobi?
Ich habe im Moment nichts mehr, nein, nein.
Ja, dann möchte ich noch zwei Dinge loswerden. Zum einen, wir haben vor einigen Wochen schon mal die D-Link DCS 522, eine Cloud-Kamera, also eine IP-Kamera vorgestellt. Und da haben wir vor kurzem eine neue Version davon bekommen, eine kleinere, auch schwenkbare. Die hat aber zwei geniale Features drin, welches die große nicht hat. Sogenannte Sound Detection. Also ihr könnt hier gewisse Soundfiles anwählen, wie ein Klirren der Scheibe oder einfach Geräusche, die nicht sein sollten. Und
also ein Babyschreien zum Beispiel.
Genau. Und aufgrund dieser Soundfiles, die da hinterlegt sind, beginnt die Kamera dann zu überwachen, aufzuzeichnen, was auch immer ihr dann angebt. Alarm auslösen oder euch per E-Mail informieren und solche Geschichten. Und was ich ganz cool finde, die DCS 5020L sowie auch die kleine 933L, die haben eine Repeater-Funktion drin.
Also dass das Signal, was gerade noch vom WLAN Access Point kam, nochmal verstärkt wird.
Genau, wenn ihr im Haus wohnt und wir haben schon die ganzen Gadgets wie der 505er und der 506er vorgestellt, die also Repeater-Funktion haben. Und das ist hier jetzt fix in der Kamera verbaut. Natürlich auch eine coole Sache, vor allem wenn man die Kamera irgendwie in Richtung Außenbereich hat, dass da dann das Ganze noch vielleicht auf den Sitzplatz raus erweitert.
Ah, ja.
Einfach so als kleiner Hinweis. Und dann haben wir es eigentlich bis auf die Auslosung. Wir hatten ja das letzte Mal von Kawai eine iPad Mini Tasche verlosen dürfen. Und da wir heute wieder eine reguläre Folge haben, geht der Gewinner heute raus.
Da bin ich ja gespannt, denn hau raus.
Ja, random.org sagt, Stefan Huber.
Ah ja.
Ich sehe jetzt gerade nicht, woher das er kommt, muss nachher ins Backend schauen gehen. Aber er wird eine Mail von uns bekommen.
Huber, das hört sich nach Bayern an.
Kann aber auch Schweizer sein.
Ja, ist auch ein
verbreiteter Name. Aber werden wir vielleicht das nächste Mal. Oder irgendwie, auf jeden Fall, er bekommt eine Mail von uns.
Gut, gut.
Ja, und dann denke ich, haben wir doch eine Stunde geschafft, fast. Ja, 50 Minuten.
Ja,
ja, mein Gott. In der Hitze.
Sommerloch, Mensch.
Für Sommerloch haben wir recht viele Themen.
Also ja, Android-lastig, ne?
Ich glaube nicht an das Sommerloch. Und ja, manchmal kann man auch Android, genau.
Ich glaube auch nicht an die Sommerpause.
Eben, das ist ein Märchen von früher, aber
ja.
Das ist eine andere Geschichte.
Das ist nur Angst vor dem Feind, wer Sommerpausen macht.
Genau. Dann würde ich doch sagen, liebe Hörer, wir freuen uns wie immer auf euer Feedback zu den ganzen Themen, vielleicht vor allem auch zu den Android-lastigen Themen heute. Und je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abend, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ach, wo sind wir denn jetzt, verdammt?
Es ist heiß, liebe Hörer. Wir sind bei ja. Ubuntu.
Ja.
Hört mehr Geek Talk.